Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
12.30 Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformation von Schweizer Radio DRS. Die Schweiz hat ein erstes Schweinegrippe-Todesopfer zu registrieren, ein 5 Monate altes, schon geschwächtes Baby. Die Gesundheitsbehörden setzen ihre Strategie fort. Ab nächster Woche beginnt schrittweise das Impfen für alle, die wollen. Die neue Alpenbahn könnte dereinst nordwärts in einen Engpass fahren. Der Bau der Anschlüsse in Deutschland stockt. Um 13 Uhr nach der Krise mit Roger Deweck. Der Publizist wünscht sich eine ökosoziale Marktwirtschaft, einen besseren Kapitalismus. In seinem Buch mit dem Titel «Nach der Krise» und im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Uli Zindl.
In der Schweiz hat die Schweinegrippe ein erstes Todesopfer gefordert. Im Kanton Basel-Landschaft ist ein Säugling an einer Lungenentzündung gestorben, die durch den H1N1-Virus ausgelöst wurde. Nach Angaben der Ärzte litt der 5 Monate alte Knabe an einem Herzfehler und eine Missbildung erschwerte ihm auch das Atmen. Er sei am Samstag von einem Notarzt behandelt worden und dann in das Universitätskinderspital Beider Basel eingeliefert worden. Während des Transports habe er zu atmen aufgehört, hieß es an der Medienkonferenz in Liestal. Das Bundesamt für Gesundheit wird an den bereits getroffenen Maßnahmen nichts ändern. Nächste Woche sollen die Kantone aber schrittweise beginnen, auch Personen außerhalb der Risikogruppen zu impfen. Dann stünden etwa 2 Millionen Dosen an Impfstoffen zur Verfügung. Die Drogisten des Kantons Bern ziehen gegen das Schweizer Heilmittelinstitut Swissmedic vor Bundesgericht. Es geht darum, welche Produkte Apotheken, Drogerien und Großverteiler verkaufen dürfen. Die Berner Drogisten finden die heutigen Bestimmungen unfair. So dürften gewisse Produkte in Drogerien nicht verkauft werden, obwohl es bei den Großverteilern praktisch identische Produkte gäbe, so die Kritik. Die Drogisten kritisieren insbesondere die gesetzlichen Grundlagen. Diese seien falsch. Die Sanierung privater, asbestbelasteter Gebäude ist nicht Sache der Kantone. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Laut dem Urteil fällt die Sanierung von Bauten, in denen das krebserregende Asbest verbaut wurde, nicht in den Anwendungsbereich des Umweltschutzgesetzes und der Altlastenverordnung. Es gibt somit keine Beiträge der öffentlichen Hand an die Sanierungskosten. Und Erbauer und aktuelle Besitzer müssten sich unter sich einigen, wie diese Kosten aufzuteilen seien. Der Bundesrat hat neue Bestimmungen erlassen im Zusammenhang mit Störungen durch elektromagnetische Felder. Diese entstehen beim Übertragen von Funksignalen oder als Nebenprodukt bei strombetriebenen Geräten wie Fernsehen oder Haushaltapparaten und werden auch als Elektrosmog bezeichnet. Die neuen Bestimmungen regeln die Anforderungen an solche Geräte und die Beseitigung allfälliger elektromagnetischer Störungen. Zudem passt der Bundesrat die Gesetzgebung an diejenige der EU an. Damit werde der Handel mit diesen Geräten zwischen der Schweiz und den EU-Ländern vereinfacht, heißt es in einer Mitteilung der Bundesverwaltung. Laut dem Wirtschaftsdachverband Economie Suisse droht der Schweiz ein Imageschaden wegen der sogenannten Abzockerinitiative gegen zu hohe Managerlöhne. Die Initiative bringe eine Überregulierung des Schweizer Aktienrechts für börsenkotierte Unternehmen, schreibt Economie Suisse. Bei einem Jahr müsse man deshalb damit rechnen, dass Konzerne ins Ausland abwanderten. Die derzeitigen Bemühungen um einen Gegenvorschlag zur Initiative befürwortet Economie Suisse. Im Irak scheint es fraglich, ob die geplante Parlamentswahl vom nächsten Januar stattfinden kann. Der irakische Vizepräsident Hashemi hat ein entsprechendes Wahlgesetz abgelehnt und es dem Parlament zur Überarbeitung zurückgeschickt. Hashemi verlangt, dass für die im Ausland lebenden Iraker eine größere Zahl von Sitzen vorgesehen sein müsste. Die meisten Exil-Iraker sind Sunniten, diese sind in Irak in der Minderheit. In Südafrika nehmen die Spannungen zwischen Einheimischen und Flüchtlingen aus Simbabwe wieder zu. In der Gegend von Kapstadt haben die Behörden über 2500 Flüchtlinge in einem gesicherten Zeltlager untergebracht, nachdem gestern eine wütende Menschenmenge ihre Hütten angegriffen hatte. Die Polizei setzte Gummigeschosse ein, um die Angreifer zu vertreiben. Beim Streit geht es um saisonale Arbeitsplätze auf Farmen. Den Zuwanderern wird vorgeworfen, die Löhne zu drücken. Bei ähnlichen Unruhen im letzten Jahr waren 42 Menschen getötet und Zehntausende in die Flucht getrieben worden.
Ein geschwächtes Baby ist also an der Schweinegrippe gestorben. Wir informieren über den Fall und die Einschätzung durch die Gesundheitsbehörden. Und weiter, der NEAT-Bau kommt gut voran, doch die nötigen Anschlüsse in Deutschland nicht. Alle Welt verlangt einen Siedlungsstopp, doch Israel baut auf Palästinenserland weiter. Die Landwirtschaft im Allgemeinen fürchtet sich vor Agrarfreihandel, doch Bio-Bauern sind gelassen. Und «Nach der Krise» heißt das neue Buch von Roger Döweck. Der Autor legt dar, was zu tun wäre, damit nach der Krise nicht bald wieder vor der Krise ist. Roger Döweck ist Gast im Tagesgespräch. Jetzt Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.430 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu einem Franken 51,10 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 0,107. Das Wetter. Am Nachmittag lockert sich die Bewölkung auf und es ist ziemlich sonnig. An den Voralpen und den Graubünden bleibt es stellenweise bis zum Abend bewölkt. Die Temperaturen erreichen rund 14 Grad. Am Donnerstag und am Freitag liegen über dem Mittelland Nebelfelder, welche sich nur zum Teil auflösen. Sonst scheint meist die Sonne, am Freitag ziehen Schleierwolken auf. Unter dem Nebel liegen die Höchstwerte bei rund 10 Grad, sonst bei 13 bis 17 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.36 Uhr. Der Verkehr verläuft zurzeit störungsfrei.
Weltweit sind bisher mehr als 6.000 Menschen an Schweinegrippe gestorben. Jetzt hat die Pandemie erstmals auch in der Schweiz ein Todesopfer gefordert, ein 5 Monate altes Baby. Kurz vor Mittag haben in Liestal die Behörden von Bund und Kanton Basel-Land informiert. Beat Giger war an der Medienkonferenz.
Der 4,5 Monate alte Säugling starb in der Nacht auf den letzten Sonntag in den Armen seines Vaters. Die Eltern brachten das Kind danach in das Universitätskinderspital bei der Basel. Die Ärzte konnten jedoch trotz Reanimationsversuchen nur noch seinen Tod feststellen. Eine Autopsie ergab, dass das Kind an einer Lungenentzündung gestorben ist. Diese ist eine direkte Folge der viralen Infektion durch die Schweinegrippe. Der behandelnde Chefarzt des Spitals, Jörg Hammer, hält aber fest.
Das Kind hätte auch eine ganz andere virale Infektion haben können und es hätte den gleichen Ausgang nehmen können.
Will heißen, auch eine normale saisonale Grippe hätte das Kind vermutlich gefährdet. Dies deshalb, weil das Kleinkind bereits seit Geburt sehr kränklich war. Es litt an einer Missbildung, sein Immunsystem war entsprechend geschwächt. Auch eine Impfung kam nicht in Frage. Kleinkinder, so Jörg Hammer, würden frühestens ab einem Alter von 6 Monaten geimpft.
Das Wichtigste vielleicht für Sie ist, dass das Kind eine Lippenkiefer-Gaumenspalte hatte. Das ist eine Spalte im Oberkiefer, die dem Kind auch die Atmung zum Teil und das Schlucken erschwert.
Für die Eltern ist die Todesnachricht natürlich ein Schock. Und auch Patrick Mattis, Pandemieverantwortlicher des BAG, zeigte sich vor den Medien in Liestal sehr betroffen. Trotzdem, Panik sei nicht angebracht.
Es ist tragisch, aber aus Sicht der öffentlichen Gesundheit, aus Sicht der Epidemiologie, sind derartige Fälle jetzt einfach aufgrund der steigenden Fallzahlen zu erwarten. Und ich gehe davon aus, dass dies leider wahrscheinlich nicht der letzte Fall in der Schweiz gewesen sein wird.
Obwohl in den letzten Tagen immer mehr Menschen aufgrund der Schweinegrippe hospitalisiert würden, wolle das BAG seine Informationspolitik nicht ändern.
Es ist jetzt einfach das eingetreten, womit wir ja zu rechnen hatten. Es gibt keinen Grund zu denken, wieso die Schweiz von schweren Krankheitsverläufen und eben auch von Todesfällen verschont werden könnte.
Grundsätzlich gelte deshalb nach wie vor, die Hygienevorschriften wie regelmäßiges Händewaschen zu befolgen und Risikogruppen sollten sich impfen.
Ein totes Baby wegen Schweinegrippe macht betroffen. Doch das Kind war schon geschwächt und war daher speziell gefährdet. Trotzdem dürften sich jetzt viele Mütter und Väter die Frage stellen, wie schützen wir unsere Kinder am besten? Andrea Jacki hat mit dem obersten Schweizer Kinderarzt gesprochen.
Man habe damit rechnen müssen, dass auch in der Schweiz Kinder an der Schweinegrippe sterben würden, sagt Kinderarzt Christian Kind, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Pädiatrie für Kindermedizin.
Wir haben von den Daten aus den USA ja gesehen, dass dort die Todesfälle an Grippe bei Kindern massiv zugenommen haben in den letzten Wochen.
So sind in den USA alleine in der ersten Novemberwoche mindestens 26 Kinder unter 18 Jahren an der Schweinegrippe gestorben. Säuglinge bis 6 Monate sind besonders gefährdet, weil ihr Immunsystem noch schwach ist und weil man sie gegen die Schweinegrippe noch nicht impfen darf. Wie also sollen Eltern sie nun schützen, Professor Kind?
Das Beste ist, denke ich, dass man mit dem Säugling nicht in große Menschenansammlungen geht, ihn nicht vielen Leuten auf den Arm gibt, die nicht direkt mit ihm zu tun haben. Und dass die Leute, die das Kind betreuen, darauf achten, dass sie die Händehygiene einhalten, wenn sie Kontakt mit anderen Personen rund um sich haben, die erkältet sind, dass sie darauf verzichten, denen die Hände zu geben oder sie zu umarmen und zu küssen und dass sie sich impfen lassen.
Eltern und Geschwister von Säuglingen sollten sich unbedingt impfen lassen, rät Kinderarzt Christian Kind. Gerade auch, weil man die Säuglinge selber eben noch nicht impfen darf. Seine Empfehlung geht aber noch weiter. Auch wer bereits größere Kinder hat, solle diese und sich selber impfen.
Ja, auch für solche Familien ist die Impfung sicher eine sinnvolle Maßnahme, weil je mehr Personen geimpft sind in der ganzen Bevölkerung, desto weniger stark und schnell wird sich das Virus ausbreiten.
Am Impfstoff sollte dies nun nicht mehr scheitern. Laut Bundesamt für Gesundheit sollte ab nächsten Montag genügend Impfstoff in den Arztpraxen vorhanden sein, auch für die breite Bevölkerung, also auch für Menschen, die nicht zu den Risikogruppen gehören. Bis anhin zeigte sich die Bevölkerung in Umfragen noch nicht sehr impffreudig. Kinderarzt Christian Kind stellt aber fest,
es zieht an, also es kommen mehr Leute, die sich impfen lassen wollen.
Professor Kind vermutet, dass der tragische Todesfall des Säuglings noch mehr Menschen von der Notwendigkeit der Impfung überzeugt.
Noch 8 Jahre wird es dauern, dann soll der Gotthardtunnel der neuen Alpentransversale NEAT eröffnet werden. Doch es zeichnen sich neue Probleme ab. Die NEAT-Aufsichtsdelegation befürchtet, dass Deutschland die Nordanschlüsse nicht rechtzeitig fertig baut, denn es hagelt Einsprachen. Katrin Hug.
Hieß das Sorgenkind beim Ausbau der NEAT-Zubringerstrecken im Ausland bis vor kurzem Italien und Südanschlüsse, rückt nun Deutschland mit der sogenannten Rheintalachse in den Vordergrund. Bei der NEAT-Aufsichtsdelegation NAD macht man sich erhebliche Sorgen über den Ausbau der Strecke auf 4 Spuren zwischen Basel und Karlsruhe. NAD-Präsident Rolf Bütiker.
Ja, wir haben bisher eher im Süden die Probleme mit Italien vermutet, aber jetzt muss man sagen, jetzt haben wir plötzlich im Norden mehr Probleme. Und der große Widerstand, der eben gegen den Ausbau Karlsruhe-Basel jetzt entstanden ist, kommt etwas überraschend und ist besorgniserregend. Und deshalb haben wir jetzt den Bundesrat aufgefordert, mit Deutschland über diese Problematik zu sprechen.
Bereits 1996 hatte sich Deutschland in einer bilateralen Vereinbarung für den Ausbau verpflichtet, den Zubringer zu erstellen. Rund die Hälfte der Strecke ist bereits in Betrieb. Bei den restlichen 70 Kilometern auf der Höhe von Freiburg im Breisgau hagelt es nun aber Einsprachen. Gregor Saladin vom Bundesamt für Verkehr.
Es ist viel, ja, es sind sogar mehrere 10.000. Es konzentriert sich auch hauptsächlich auf den Raum gleich nördlich von Freiburg im Breisgau. Dort ist offenbar wirklich ein großer lokaler Widerstand gegen den Bau dieser zweiten Doppelspurstrecke.
Verlangt werden Lärmsanierungen, vor allem auch der bestehenden Strecke. Der Präsident der NEAT-Aufsichtsdelegation, Rolf Bütiker, fürchtet sich vor großen Problemen im Norden.
Dann haben wir einen Flaschenhals und wir haben dann unsere Strecken gebaut in der Schweiz. Wir haben die Kapazität erhöht und seitens des Nordens kann dann eben diese Kapazität nicht voll ausgelastet werden. Und das ist natürlich politisch und auch für den Betrieb der NEAT nicht von gutem.
Wie groß die Verzögerungen seien durch diese Einsprachen, sei für die Schweiz sehr schwierig abzuschätzen, sagt Bütiker.
Wir können mit Deutschland nur sprechen, wir können Deutschland nur bitten, vorwärts zu machen, aber der ganze Prozess, Gerichtsprozesse und der politische Prozess liegt völlig in den Händen Deutschlands.
In einem Brief fordert die NEAD-Aufsichtsdelegation daher den Bundesrat auf, mit Deutschland in Berlin über die Nordzufahrten zu sprechen.
Der Siedlungsbau, die Siedlungspolitik ist das Haupthindernis auf dem Weg zu Verhandlungen zu einer Verständigung zwischen Israel und den Palästinensern. Und Israel hat dieses Hindernis jetzt noch vergrößert. An sensibelster Stelle im Ostteil Jerusalems werden fast 1000 neue Wohnungen gebaut. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon bezeichnete den Schritt schädlich für den Friedensprozess. In den USA nannte ein Sprecher der Regierung den Schritt bestürzend. Ich habe den Nahost-Experten Michael Lüders gefragt, wie er es denn nennen würde.
Es ist in der Tat ein klarer Hinweis darauf, dass der sogenannte Friedensprozess in einer Sackgasse gelandet ist. Es gibt keine Bereitschaft seitens der israelischen Regierung, die Siedlungsaktivitäten zu beenden. Und im Ergebnis wird die Gründung eines palästinensischen Staates dadurch unmöglich gemacht. Man muss sich vor Augen halten, dass die jüdischen Siedler im Westjordanland 20% der Bevölkerung ausmachen mittlerweile, etwa 400.000 Menschen. Und diese 20% beanspruchen die Hälfte des Bodens im Westjordanland für sich und 80% der Wasserreserven. Das bedeutet, für die Palästinenser wird das Leben immer schwieriger.
US-Präsident Obama hat ja die Nahostpolitik eigentlich zur Chefsache gemacht. Wir denken zurück an seinen großen Auftritt in Kairo. Jetzt schweigt er. Was hat das zu bedeuten?
Barack Obama hat erkannt, dass der Friedensprozess im Nahen Osten eine sehr heikle Angelegenheit ist, vor allem auch mit Blick vor der amerikanischen Innenpolitik. Man darf den Einfluss der pro-israelischen Lobby in Washington nicht unterschätzen. Das American Israel Public Affairs Committee gilt als eine der mächtigsten Lobbyorganisationen in den USA. Im nächsten Jahr sind Kongresswahlen. Und die Demokraten wollen natürlich so viele Sitze wie möglich bei diesen Wahlen erzielen. Wenn man sich aber mit der israelischen Lobby anlegt, dann ist eine gewisse Gefahr gegeben, dass es zu unangenehmen Überraschungen kommt. Das möchte Barack Obama verhindern. Hinzu kommt, dass er innenpolitisch massiv bereits unter Druck steht wegen der Gesundheitsreform. Und er wird nicht eine zweite Front eröffnen wollen, wo er im Zweifel keinen Sieg erringen kann.
Heißt das, Barack Obama ist in Nahost schon gescheitert?
Zumindest für den Augenblick ist er gescheitert. Benjamin Netanyahu, der israelische Premier, weiß, dass er zwar den Bogen überspannt hat, aber erst einmal mit seinen Siedlungsaktivitäten fortfahren kann. Wenn die Kongresswahlen erfolgt sein werden im nächsten Jahr, dann ist vorstellbar, dass Barack Obama den Tonfall verschärft gegenüber Israel. Aber letztendlich weiß man in Israel, dass es einen wirklichen Druck seitens der USA auf Israel nicht geben wird. Und nur ein Druck seitens Washingtons könnte Israel zu einem Ende seiner Siedlungsaktivitäten bewegen. Denn Israel ist in politischer und wirtschaftlicher Hinsicht fast vollständig von den USA abhängig.
Michael Lüders, welche Entwicklungen sehen Sie in Palästina? Werden die gemäßigten, die verhandlungsbereiten Palästinenser noch mehr an Einfluss verlieren?
Davon ist auszugehen, in der Tat. Und die Tatsache, dass Mahmoud Abbas, der palästinensische Präsident, angekündigt hat, nicht mehr zu kandidieren bei den palästinensischen Wahlen im Januar des nächsten Jahres, ist ja ein Hinweis darauf, dass die Gemäßigten resignieren. Das Ergebnis ist, dass die Radikalen mehr und mehr an Einfluss gewinnen werden. Im Gazastreifen haben sie ja schon die Mehrheit, aber auch im Westjordanland werden viele Palästinenser aus Verzweiflung über die Ausweglosigkeit ihrer Lebensverhältnisse radikale Parteien wählen, allen voran die Hamas. Aus israelischer Sicht und aus westlicher Sicht wird man dann sagen, die Palästinenser wählen fanatische Parteien, die Israel vernichten wollen. Es gibt aber nicht die Bereitschaft in der westlichen Politik, die Dinge beim Namen zu nennen und mit den israelischen Freunden Klartext zu reden. Israel zerstört die Grundlagen seiner Moralität, indem es fortgesetzt versucht, über ein anderes Volk zu herrschen. Das Ergebnis kann eigentlich nur in einer Katastrophe münden für beide Völker.
Das waren Informationen und Einschätzungen von Nahost-Spezialist Michael Lüders. Es ist 12.50 Uhr, 10 vor 1. in der Europäischen Union ist die Schweiz nicht dabei, auch in der NATO nicht. Dafür aber beim Europarat, dem Hüter der Demokratie und der Menschenrechte. Und heute Nachmittag übernimmt die Schweiz sogar den Vorsitz des Europarats. Dabei war der Einstieg in die internationale Organisation steinig. Der Beitritt war seinerzeit so heftig umstritten wie heute jener zur EU. Der Bericht von Fredrik Steiger vom Sitz des Europarats in Straßburg.
Die Hymne des Europarates für große Feiern. Wenn heute Nachmittag die Schweiz dessen Vorsitz übernimmt, ist zwar bloß eine kleine Feier geplant. Doch selbstverständlich ist es nicht, dass die Eidgenossenschaft jetzt für 6 Monate eine der großen europäischen Organisationen präsidiert. Der Schweizer Beitritt erfolgte nämlich erst 1963, 14 Jahre nach der Gründung des Europarates, nach Jahren des Misstrauens, des Zögens und der Ablehnung. Doch als man sich in Bern durchgerungen hatte, beizutreten, war die Begrüßung in Straßburg enthusiastisch. Der französische Parlamentarier Marius Moutet:
«Nous l'accueillons avec une vive satisfaction.»
Man heiße dieses starke, freiheitliche und stabile Land herzlich willkommen. Und der frühere französische Premierminister Pierre Plimlin meinte gar, die Schweiz sei kein Land wie jedes andere.
«J'ose dire que la Suisse n'est pas un pays comme les autres. Il est en quelque sorte le modèle, le prototype de l'Europe.»
Es sei der Prototyp des zusammenwachsenden Europas.
«Nous savons que cette décision a été précédée par de longues délibérations.»
Man wisse auch, dass die Schweiz lange mit sich gerungen habe, bis sie beigetreten sei. Darauf verwies bei der Beitrittsfeier auch der Schweizer Ständerat Emil Duft.
«Nous avons toujours cru devoir limiter notre participation aux entreprises internationales.»
Man sei halt stets der Meinung gewesen, die Schweiz müsse ihre Beteiligung an internationalen Organisationen begrenzen. Inzwischen ist die Schweiz nicht nur ein langjähriges Mitglied, sondern auch ein überaus engagiertes. Der Zürcher Nationalrat Andreas Gross zum Beispiel leitet in Straßburg die grosse sozialistische Fraktion. Der Tessiner Ständerat Dick Marti ist die Stimme im Europarat, wenn es um heikle Missionen und die Aufdeckung von Menschenrechtsverletzungen geht. Und fast 10 Jahre lang, bis 2007, präsidierte der Basler Lucius Wildhaber das angesehenste und einflussreichste Organ des Europarates, den Gerichtshof für Menschenrechte. Diesen will die Schweiz in ihrem Präsidialhalbjahr reformieren und weiter stärken. Zur großen Freude des heutigen Gerichtspräsidenten Jean-Paul Costa.
La Suisse a toujours joué un rôle très actif dans la construction européenne des droits de l'homme.
Die Schweiz habe immer eine aktive Rolle zugunsten der Menschenrechte in Europa gespielt. Und nun plane sie eine große Reformkonferenz auf Regierungsebene.
La grande conférence que nous envisageons de tenir en Suisse en 2010 sur la Cour et les droits de l'homme en Europe au 21e siècle.
Costa erhofft sich davon eine Stärkung der Menschenrechte und dringliche konkrete Maßnahmen, um den wegen seiner Beliebtheit beim Volk ständig überlasteten Menschenrechtsgerichtshof zu reformieren. Der oberste Richter in Straßburg erwartet also viel von der Schweiz. Zwischenrufe, wie jene von Christoph Blocher, der einmal sogar als Justizminister forderte, die Schweiz müsse aus dem Rat austreten und die Europäische Menschenrechtskonvention kündigen, irritieren ihn nicht.
Je pense que ce sont des réactions souvent vives, brutales, mais passagères.
Das seien zwar heftige, aber doch vorübergehende Reaktionen. Und sie zeigten auch, dass der Europarat und sein Gericht ernst genommen würden und Einfluss besäßen.
Das war ein Bericht von Fredrik Steiger aus Straßburg. Für Schweizer Bauern könnte es bald noch ungemütlicher werden, wenn nämlich beim Handel mit Landwirtschaftsprodukten die Schranken fallen. Am Horizont steht ein mögliches WTO-Abkommen und der Bundesrat will die Grenzen zur Europäischen Union sogar schon vorher öffnen. Derzeit verhandelt die Schweiz mit der EU über den Agrarfreihandel. Wenn die Schweiz ihre Grenzen für Billigimportware öffne, treibe sie die Bauern in den Ruin, fürchten viele, auch der Bauernverband selbst. Anders sieht das die Mehrheit der Biobauern. Toni Koller war bei einem von ihm auf den Hof.
Mit 2 Lehrlingen und seiner Frau bewirtschaftet Karl Schenk 32 Hektar Land im bernischen Madiswil. Gemüse, Früchte, Getreide, Schweinezucht und Milchwirtschaft gehören dazu.
Im Moment haben wir 20 Semmetaler-Kühe. Unsere Milch wird zu Bio-Emmentaler verarbeitet. Wir haben gute Absätze. Im Vergleich vielleicht zum Gemüse- und Obstbereich im Bio eher stagnierende Märkte, aber es funktioniert gut.
Bioprodukte sind gefragt, trotz ihres höheren Preises. Diese Erfahrung ist die Basis von Karl Schenks offener Haltung zum Freihandel und er ist um weitere Beispiele nicht verlegen.
Die meisten von unseren Erdbeeren gehen in die Industrie als Fruchtmasse für den Joghurt. Und schon jetzt ist es so, dass sie die ausländischen Beeren zum halben Preis bekommen. Und dank Absprachen, dank guten Beziehungen ist es möglich, dass eben auch eine Emmi in den Joghurt Bio-Schweizer Erdbeeren einsetzt, die zwar viel teurer sind, aber den Label zuschlagen bekommen, also Knospen. Das ist offenbar viel wert für die Abnehmer. Auf das setzen wir.
Auf Qualität setzen, auf die Umweltsensibilität der Kunden und auf ihre Zuneigung zur einheimischen Landwirtschaft. So heißt Karl Schenks Rezept gegen die Billigimporte der Zukunft. Dass das Billigste sich zwangsweise am besten verkauft, will er nicht wahrhaben.
Kabis, wir machen hier Kabis für die Zurkabisproduktion. Unser Abnehmer, der könnte den Kabis von Rumänien beziehen. Er tut es nicht, er nimmt Schweizer Kabis. Er glaubt daran, dass hier in der Schweiz bessere innere Qualität vor allem erzeugt wird. Wenn wir das bei anderen Produkten ähnlich herbringen, dann hätten wir Erfolg.
Sagt's und meint damit nicht nur Bio. Auch alle anderen Landwirtschaftsprodukte müsse man künftig mit ihrer Schweizer Qualitätsherkunft vermarkten.
Wir sind gerade eine Öpfelanlage am Erstellen. Alles alte Öpfelsorten, Pro Spezia Rara, die werden dann im Grossverteiler verkauft. Das ist auch so eine Produktionschance, die ich mir hoffe. Oben nachher haben wir die Kirschanlage. Das ist auch so ein Beispiel. Da scheuche ich den Freihandel gar nichts. Weil Kirsche sind im Ausland praktisch gleich teuer wie in der Schweiz.
Weil sie nur wenig kostspielige Handarbeit erfordern. Was aber wird aus den Getreide- und Gemüseproduzenten, die ausländische Konkurrenz am meisten fürchten?
Stangenbohnen als Beispiel werden zu 100% von China importiert. Das passiert schon jetzt so. Und das wird Produkte geben, was genau so passiert. Aber viele andere kann man eben mit der Qualität Schweiz oder mit dem Label Schweiz wird man Erfolg haben, bin ich überzeugt.
Kommt dazu, dass Freihandel keine Einbahnstraße ist. Beim Käse gilt der Freihandel schon heute, was den Schweizer Export belebt. Karl Schenk denkt weiter.
Mit der EU können wir doch gewisse Chancen rechnen, dass wir auch etwas exportieren können. Zum Beispiel das ist die Schweizer Servola. Einfach nur, weil es Schweizer Servola ist und der Preis ist sekundär. Aber der Bereich muss natürlich auch bearbeitet werden und das ist nicht ganz einfach.
Da werden ihm die Freihandelsskeptiker zustimmen. Es gibt sie auch unter den Biobauern. An der Bio-Swiss-Delegiertenversammlung am Nachmittag in Olten werden sie beantragen, der Verband solle seine Haltung revidieren und sich den Freihandelsgegnern anschließen. Karl Schenk hingegen vertritt die aktuelle Bio-Swiss-Strategie.
Handel sollte man grundsätzlich einfach frei können gestalten. Aber dass man nicht einfach so Geld mit der EU freien Handel betreiben ist auch klar. Es braucht sehr starke flankierende Massnahmen, Direktzahlungen. Also da sind sehr viele Sachen möglich. Verhandelt wird so oder so. Ich bin der Meinung, wir müssen damit ins Boot hocken.
Aus dieser Position, sagt Karl Schenk, ließen sich die vom Bundesrat geplanten Stützmaßnahmen und sein Projekt für ein Schweizer Qualitätslabel glaubwürdiger kritisieren.
Besuch beim Biobauern mit Toni Koller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.